Flurfunk, der Personalentwicklungspodcast der Stadt Siegen. Mit Eckhard Dietzemann und Florian Rubens.
Es hat ein wenig gedauert. Mitte Februar hatten wir die letzte Folge Flurfunk, eine Sonderfolge, nochmal zum Cyberangriff, aber jetzt sind wir wieder da. Folge 8, eine ganz reguläre Folge wieder mit dir, Eckhard. Hallo, schön, dass du da bist.
Grüß dich.
Und wir haben einen ganz besonderen Gast, denn wir sprechen heute mit Siegens Bürgermeister, mit Steffen Muß. Hallo, Herr Muß.
Hallo zusammen.
Herr Muß, haben Sie Flurfunk schon mal gehört? Wissen Sie, wie es losgeht ungefähr?
So in etwa. Ist ja, ja jedes Mal vielleicht ein Hauch anders, aber grundsätzlich ja.
Für Sie habe ich mir andere Schnellfragefragen überlegt, natürlich. Und damit starten wir direkt rein. Wenn Sie sich für eine Superkraft entscheiden müssten, welche wäre das?
Ich verstehe die Frage leider schon nicht.
Also Superkraft wäre sowas wie Fliegen, Zeitreise, ne?
Verstanden. Röntgenblick. Ich dachte, wir sind ja hier im Bereich Arbeitgebermarketing. Da könnte eine Superkraft ja auch was ganz anderes sein. Ne? Nein, ich fände Beamen toll.
Beamen?
Ja, Beamen fände ich toll.
Wo wollten Sie dann jetzt spontan hin?
Jetzt spontan fühle ich mich ganz gut hier, aber wenn ich so nach draußen gucke, am besten so schnell wie möglich wieder in die Sonne.
Ja, für den Hintergrund, wir haben den 1. Juli, trotz alledem irgendwie 18 Grad. Der Podcast wird ein bisschen später erscheinen, hoffentlich haben wir dann ein bisschen besseres Wetter. Zweite Frage von mir wäre, haben Sie eigentlich einen Spitznamen?
Zum Glück nicht.
Okay, welchen Prominenten würden Sie auswählen, wenn Sie mit dem mal einen Kaffee trinken dürften?
Jürgen Klopp.
Jürgen Klopp? Weil einfach sympathischer Typ oder Dortmund-Fan?
Beides, aber sympathischer Typ auf jeden Fall. Ich finde den total menschlich, total cool und ja, einfach authentisch. Mhm. Wie kaum ein anderer Prominenter.
The normal one. Wenn das zustande kommt, komme ich gerne mit.
Also ich würde mich auch anschließen, auch als Schalker. Haben Sie ein geheimes Talent, wovon Sie noch niemandem erzählt haben?
Nein.
Auch nicht irgendwie Star-Koch noch zu Hause?
Noch nicht mal das. Ich krieg's gerade mal noch hin, mir ein Rührei und Bratkartoffeln zu machen. Am Grill bin ich halbwegs gut, aber ansonsten, nein, keine besonderen verborgenen Talente. Nein.
Okay, dann haben wir schon ein wenig was über Sie erfahren, was man vielleicht jetzt nicht in jedem Interview hört und können ein bisschen reinstarten in unsere Folge. Und ich würde sagen, wir fangen einmal ein wenig mit der Umgebung an, die man natürlich jetzt im Podcast nicht direkt mitbekommt. Aber wir haben natürlich auch ein bisschen was bei Social Media vorbereitet. Also wenn ihr diese Folge hört, dann schaut doch mal rein auf die Kanäle der Stadt Siegen. Ich sag mal so, der Boden ist schon einzigartig, der Teppichboden, in diversen Grüntönen. Denn wir sind hier im Ratssaal in Geisweid und der ist doch sogar denkmalgeschützt, ne?
Es ist tatsächlich so, dieses Rathaus, auch wenn man es vielleicht auf den ersten Blick nicht sieht, ist denkmalgeschützt, genauso wie vieles innen denkmalgeschützt ist. Und dazu gehört zum Beispiel dieser Ratssaal. Und wenn man sich den mal so ansieht, dann kann man sich das, glaube ich, auch vorstellen. Ne? Das ist so ein Ratssaal aus den 70er Jahren. Die Stadt Hüttental hat ja noch schnell ein eigenes Rathaus gebaut, als klar war, dass sie eingemeindet wurde. Und das war auch gut so, muss man im Nachhinein sagen, weil in den Ratssaal in Siegen würden die Ratsmitglieder heute überhaupt nicht mehr reinpassen. Ja, und dieser Ratssaal, das ist halt wirklich so ein herausragendes Beispiel, wie in den 70er Jahren so ein Ratssaal auch dann neu gebaut wurde und neu auch organisiert wurde. Mit einer relativ großen Zuschauertribüne, mit einer professionellen Pressetribüne, mit einem tollen Rund, mit vielen verschiedenen einzelnen Tischen, weil bei uns verändern sich ja immer die Fraktionsstärken innerhalb einer Legislaturperiode relativ schnell. Das ist gar nicht so einfach, das richtig zusammenzuwürfeln. Und es sind halt auch Stilelemente aus diesen 70er Jahren dabei. Dazu gehört unter anderem dieser wunderbare Teppich, der vielleicht auch wirklich schön ist, wenn man mal genauer hinguckt. Und Sie werden es kaum glauben, der ist noch gar nicht so alt. Der ist tatsächlich vor circa 10 Jahren neu wieder angefertigt worden, mhm, nach dem Original, weil der natürlich so ein Teppichboden nach einigen Jahrzehnten auch durchgelatscht ist. Und der ist richtig originalgetreu wieder nachhergestellt worden. Und ja, also ich finde den Ratssaal wirklich gut. Und wenn man sich das Rathaus insgesamt anguckt, auch hier nicht nur diesen Ratstrakt mit den anderen Räumlichkeiten, sondern einfach mal auf die Besonderheiten achtet, ich glaube, dann kann man auch erkennen, dass es einen Grund gibt, warum dieses Rathaus als ein besonderes Rathaus aus den 70er Jahren unter Denkmalschutz gestellt wurde.
Ja, mal so diese auch etwas dunkel vertäfelten Wände und so weiter, das hat schon Stil. Wenn Sie sich hier aufhalten, wenn Sie gerade hier sitzen, normalerweise sitzen Sie quasi uns gegenüber und leiten die Ratssitzung. Ist das für Sie ein Platz, wo Sie sich sicher fühlen?
Auf jeden Fall. Und deswegen sind kleinste Veränderungen für mich dann schon manchmal wirklich krass. Wenn ich den Platz sehe, wo ich normalerweise sitze, der war normalerweise von hier aus gesehen etwas weiter links. Aha. Damit hatte ich einen ganz anderen Überblick über das, was in diesem Ratssaal passiert, was auf der Zuschauer-, auf der Pressetribüne passiert, was meine Verwaltungskollegen anstellen in der Zeit und vor allem, wer zur Tür reinkommt. Und der war, bis vor kurzem war der deutlich mittiger. Dann haben wir wieder Veränderungen wegen der Fraktionsstärken vornehmen müssen. Dann ist er deutlich weiter nach rechts gerückt, als er jetzt ist. Und dann hatte ich einiges im Nacken und den Überblick viel schlechter und vor allem anders als die letzten 17 Jahre. Und das ist dann für mich wirklich, war ein Grund für mich zu sagen, Leute, wir müssen nochmal überlegen, wir müssen den jetzt wieder irgendwie einen halben Meter weiter nach links rücken, sodass der Radius wieder ein etwas anderer wird. Haben die Kolleginnen und Kollegen zum Glück geschafft, aber ja, mir ist als Leiter der Sitzung ist mir der Überblick über den Raum sehr, sehr wichtig und da gehört vor allem auch zu, dass man den Überblick hat, wer kommt eventuell durch die Tür und zum Beispiel in einer nicht öffentlichen Sitzung darf halt auch nicht jeder reinkommen und das muss man wirklich manchmal dann auch in Sekundenschnelle entscheiden können. Aber grundsätzlich ja, das ist für mich ein absolut sicherer Raum, würde ich sagen. Hier fühle ich mich zu Hause, ja.
Ich finde dieser Blick fürs Detail finde ich sehr witzig, aber es ist jetzt nicht so, dass Sie, wenn Sie ein Blatt Papier auf dem Schreibtisch haben, dass Sie das auch zur Kante ausrichten.
Überhaupt nicht. Ich habe da keine komischen Anwandlungen, aber ich bin auch niemand, der irgendwie Platzangst hat oder Angst vor großen Räumen. Das hier war tatsächlich für mich einfach wichtig, weil durch diesen knappen Meter, den der Tisch verrückt wurde, war die Perspektive eine völlig andere. Und das ist gar nicht mal mit Gewohnheit oder sowas unbedingt zu begründen, sondern wirklich mit dem Überblick über das, was im Ratssaal passiert. Und das war plötzlich anders.
Dann lassen Sie uns gerne mal darüber sprechen, warum Sie Bürgermeister sind und diese Sitzungen leiten. Die Frage, die ich mir stelle, ist erstmal, wie sind Sie Bürgermeister geworden? Da werden Sie sagen, ich wurde gewählt, klar. Aber das ist ja schon ein Prozess. Ne? Wie ist es dazu gekommen, dass das am Ende passiert ist?
Also um es erstmal vorwegzunehmen, ich bin immer politisch engagiert gewesen, sehr früh auch schon politisch engagiert gewesen, aber ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich jemals den beruflichen politischen Weg einschlagen würde. Das war für mich immer Hobby, vielleicht auch Hobby mit relativ großem zeitlichen Aufwand. Das hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. So, das wäre vielleicht so ein verborgenes Talent, richtig große Freude an der Kommunalpolitik gehabt zu haben und das auch mit Engagement dann umzusetzen. Ja, aber wie wird man Bürgermeister, wenn man eigentlich ursprünglich nie Berufspolitiker werden wollte? Das habe ich mich dann auch irgendwann gefragt, als ich Ratsmitglied geworden bin. Da hat man natürlich dann schon eine etwas verantwortungsvollere Position, hat einen wesentlich größeren Einblick in das, was hier so geschieht. Und ich war damals Sprecher der CDU-Fraktion im Kultur- und im Schulbereich. Und dann wurde die Stelle des damaligen Kultur- und Schuldezernenten und Jugend, Sport, Soziales gehört auch noch dazu, die wurde neu ausgeschrieben. Und aufgrund der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen musste das ein Jurist sein. Und dann habe ich gedacht, naja, also Dezernent heißt, du bist an der Nahtstelle zwischen Politik und Verwaltung. Ist für mich sowieso immer so ein spannendes Thema gewesen, was auch die Kollegen und Kolleginnen heute immer noch merken, dass ich manchmal vielleicht viel stärker die politische Seite einnehme, als sich die meisten das wünschen, weil ich da einfach ein großes Verständnis für habe, weil ich aus dem Bereich komme. Also du bist an dieser Nahtstelle, das ist eigentlich was du schon immer gerne irgendwie hinkriegen wolltest, dass die Verbindung besser wird. Du bist Jurist, also dass diese Grundvoraussetzung ist auch schon erfüllt. Du hast dich mit Kultur und Schule beschäftigt. Warum nicht das Hobby zum Beruf machen? Das ist dann irgendwann 2003, war das dann das erste Mal in meinem Kopf drin, dass ich gesagt habe, ja, mach das doch einfach mal. Und das habe ich dann gemacht. Bin gewählt worden, ich glaube sogar einstimmig vom gesamten Rat. Ja, und so nach 2-3 Monaten wurde ich dann immer häufiger von Leuten aus meiner Fraktion angesprochen, beziehungsweise meiner damaligen Fraktion angesprochen. Ja, ist doch klar, dann wirst du der Nachfolger vom Ulf Stötzel. Ja, so, mir ist das überhaupt nicht klar. Ja, doch sicher, deswegen haben wir dich doch auch gewählt. Ja, nicht nur damit du Kulturdezernent wirst, sondern wir sehen da auch eine Perspektive. Hat vorher mit mir keiner drüber gesprochen, aber dann wurde mir das relativ schnell klar und auch so ein bisschen siedend heiß klar, dass ich tatsächlich als langjähriges CDU-Mitglied, jemand mit Erfahrung im Rat und dann auch noch Beigeordneter in einem Bereich, wo man mit vielen Menschen zu tun hat, tatsächlich eigentlich fast der geborene Kandidat bin, um irgendwann mal eine Nachfolge von dem Ulf Stötzel anzutreten. Und ja, dann habe ich mich auch damit beschäftigt, habe auch ein bisschen darauf hingearbeitet, hatte riesen Respekt vor dem Amt, weil man da wirklich ja auch durchaus oft im Kreuzfeuer der Kritik stehen kann, ob man will oder nicht. Man ist der Kopf der Verwaltung und hat dann natürlich auch den Ärger auszuhalten. Habe dann aber eben auch gesehen, gerade wie Ulf Stötzel das gemacht hat, den ich sehr schätze und wo ich fast sagen würde, da bin ich als Bürgermeisterkandidat ein bisschen in die Lehre gegangen. Man kann eben auch durch den Umgang mit den Menschen viel erreichen und man muss nicht permanent immer nur anecken, sondern ganz im Gegenteil, der Job, der besteht im Wesentlichen ja darin, etwas für die Bürgerinnen und Bürger zu schaffen. Ja, aber das war so der Weg, wie es überhaupt dazu kam, dass ich Kandidat wurde.
Mich interessiert gerade ein Detail. Sie haben ja gesagt, der Weg war davon geprägt, dass das einerseits keine sozusagen von langer Hand geplante Entscheidung war, ja, 5-Jahres-Plan, dann werde ich Dezernent, dann werde ich Bürgermeister, sondern ein bisschen auch Spontanität dabei. Und auf der anderen Seite stelle ich es mir auch vor, dass das schon auch so ein gewisses Risiko ist, was man eingeht, ne? Also als Jurist weiß man irgendwann, okay, das ist mein Platz, das ist meine Aufgabe, das ist sozusagen, das ist das Tagesgeschäft und als Verwaltungschef ist es ja doch ein bisschen anders oder als Dezernent zunächst, also mit einem gewissen Risiko behaftet. Funktioniert das? Bin ich gut in der Rolle? Fühle ich mich da wohl? Ist das auch so ein bisschen, zeichnet das Ihren Charakter, Ihre Persönlichkeit auch aus, diese beiden Dinge?
Ja, ich denke schon. Ich war zum damaligen Zeitpunkt, als ich Dezernent wurde, war ich 7 Jahre Rechtsanwalt und hatte da aber auch schon gedacht, das ist ein Beruf, der macht mir einen riesen Spaß, aber das kann es jetzt noch nicht gewesen sein für den Rest des Lebens. Deswegen war ich auch kurz davor, noch Notar zu werden. Und dann kam diese Stelle und dann habe ich gedacht, Mensch, irgendwie dieses Thema Politik, das hat mich schon immer interessiert. Warum nicht das einfach mal ausprobieren? Das ist sicherlich, im ersten Moment habe ich das auch als ein Wagnis betrachtet, vor dem ich auch Riesenrespekt hatte. Aber ich habe relativ schnell eben auch gesehen, das ist ja auch eine ganz tolle Chance, weil mir erstens das Thema Politik immer viel Spaß gemacht hat, weil ich in der Zwischenzeit auch viele Leute aus der Verwaltung kannte durch meine politische Tätigkeit und eben auch gemerkt habe, da sind total viele nette, coole Typen bei, was man eigentlich ja im ersten Moment von so einer klassischen Verwaltung ja oftmals gar nicht erwartet. Und da habe ich gesagt, ja, das wenn du diese Chance jetzt nicht nutzt, das zu machen, da wirst du dich wahrscheinlich irgendwann mal ärgern. Ja, weil zu dem damaligen Zeitpunkt, da war ich 37, als ich oder 38, weiß ich gar nicht mehr genau, da habe ich dann schon gedacht, willst du jetzt noch 30 Jahre Anwalt machen, selbst wenn es dann irgendwie noch mit dem Notariat weitergeht und wird zwar interessanter, aber ja, also so lange immer das Gleiche machen, nee, das wäre es nicht gewesen.
Da sind wir ja bei einem Punkt, wo wir häufiger mal hier in dem Podcast landen, dass wir über sinnstiftende Tätigkeit sprechen. Und da haben Sie doch wahrscheinlich total viele Beispiele über die Jahre gesammelt. Ich stelle mir das häufig so vor, hier wird was beschlossen im Rat, dann wird das umgesetzt und dann geht man an die Plätze, wo was Neues entstanden ist. Siegen zu neuen Ufern kommt mir jetzt so spontan in den Kopf. Ist das was vielleicht Sie auch haben, was ein Handwerker hat, dass er dann später sieht, jawohl, hier war ich mit dabei, da habe ich mit angepackt. Ist das so?
Das ist in der Tat so. Ich habe ja, als es darum ging, Bürgermeister zu werden, habe ich natürlich auch überlegt, wie gehst du so einen Job an? Man kann durchaus viele Jahre Bürgermeister sein, ohne irgendwie ein größeres Projekt anzupacken. Und man ist dann auch ein sehr beliebter Bürgermeister, weil man tritt ja auch niemandem auf die Füße. Jedes Projekt, was ich bisher angepackt habe, und das waren verdammt viele, hat auch immer Gegner gehabt und hat teilweise auch massive Gegner gehabt, hat teilweise sogar zu Bürgerbegehren und Ähnlichem geführt. Aber mir war immer wichtig, wenn du den Job machst, dann musst du auch gestalten. Dann musst du auch irgendwas für die Zukunft schaffen, also für die Zukunft der Stadt schaffen, dass die Stadt wirklich auch weiterkommt. Das habe ich nach bestem Wissen und Gewissen gemacht, beziehungsweise habe auch viele Anregungen von Kolleginnen und Kollegen aus der Verwaltung aufgenommen. Das ist ja nicht alles auf meinem Mist gewachsen. Wenn ich gerade so an den Schul- und Jugendbereich denke, das ist alles so kreativ, was da in den letzten Jahren aufgebaut wurde und wie wir auch im Moment an die Schulsanierung zum Beispiel rangehen, das wird ja aus der Verwaltung vorgeschlagen. Und dann muss nur einer eben auch an die Spitze gehen und sagen, wir machen das oder wir lassen es mal lieber, bevor es wieder Ärger gibt. Das ist schon so, wenn ich auf so ein paar Projekte zurückblicke, dann kann ich auch wirklich sagen, da bin ich stolz drauf, dass wir als Verwaltung insgesamt und ich als Bürgermeister das angegangen sind und es gemacht haben. Wie gesagt, es ist auch viel einfacher, mal viele Jahre gar nichts zu machen, gibt keinen Ärger. Irgendwann fällt es dann auf, ne? Wenn plötzlich alles marode ist und keine Halle mehr funktionsfähig ist und alles gesperrt werden muss, dann fällt es auf. Gut, dann ist es wahrscheinlich auch relativ schnell vorbei mit dem Bürgermeister-Dasein.
Aber wo Sie gerade den Ärger ansprechen, Sie stehen nun mal so in erster Reihe und in der Öffentlichkeit und müssen sich verantworten, auch gar nicht immer für Sachen, für die Sie was können. Was sind denn gerade so die Dinge, wo Sie ja nachgefragt werden? Aus dem Bauch würde ich sagen, Umweltspur?
Also aktuell ganz klar die Umweltspur, ja, und das auch auf eine Art und Weise, wie ich es bei einem so eigentlich relativ pragmatischen Thema nicht erwartet hätte. Also das hätte ich mir nicht vorstellen können, dass in einer solchen aggressiven, beleidigenden Form mit einer unfassbaren Zahl an Lügen, die verbreitet werden, diese Umweltspur kritisiert wird. Das fand ich schon grenzwertig und merkwürdig. Vor allem, wenn man jetzt drüber fährt, merkt man ja eigentlich, sie funktioniert. Natürlich ist man nicht an jeder Ecke, zu jeder Tageszeit genauso schnell wie vor Einführung der Umweltspur. Aber man ist auch kaum langsamer. Ne? Man muss sich ein bisschen dran gewöhnen. Man hat neue Verkehrssituationen, die man vorher noch nicht hatte. Aber ich glaube, auch ein Siegerländer Autofahrer kann genauso gut mit Fahrradfahrern umgehen, die rechts von einem fahren, wie einer aus Münsterland. Warum sollten die Siegerländer Autofahrer döver sein oder unfähiger? Kann ich mir alles nicht vorstellen, was die Gegner sagen. Also das wird funktionieren. Aber das ist ein Thema, von dem ich das in dieser Heftigkeit nicht erwartet hätte, dass es Ärger geben würde, das war klar. So, und das zieht sich eigentlich durch alle Bereiche, muss man tatsächlich sagen, die irgendwas mit Straßenverkehr und mit Autos zu tun haben. Das ist von jeher der Bereich gewesen, wo man den meisten Gegenwind hat, auch unsachlichen Gegenwind, auch beleidigenden Gegenwind. Das fing schon ganz zu Beginn meiner Amtszeit mit der Siegplatte an und zieht sich eigentlich so durch. Dann hatten wir im Zusammenhang mit der Siegplatte die Sandstraße saniert, auf zwei Spuren auch zurückgenommen. Das gab den nächsten Gegenwind. Es setzt sich eigentlich sofort, kann man sagen.
Woran liegt das? Weil die Leute meinen, ihnen würde was weggenommen werden, vermeintlich?
Ich glaube, das ist der Hauptgrund. Vielleicht ist für viele das Autofahren auch immer noch so ein gewisser Inbegriff von Freiheit, von Selbstbestimmtheit. Ich habe mit einer Frau gesprochen, die hat sich da massiv drüber beschwert. Die habe ich gefragt, aber warum ärgerst du dich da so drüber? Das ist doch überhaupt nicht vor deinem Geschäft. Da gibt's doch überhaupt nichts. Doch, ich ärgere mich, dass wir immer nur noch was für Minderheiten machen. So, und das spiegelt vielleicht jetzt auch wieder so den Gesamtkontext wieder, auch mit dem, was in der Bundesregierung und in der Bundesrepublik aktuell los ist, dass offensichtlich viele Menschen aus der sogenannten Mehrheitsgesellschaft den Eindruck haben, mir wird was weggenommen und es geht nur noch um Minderheiten. Dabei ging es hier nie darum, einer Minderheit, also den aktuell circa 5% Fahrradfahrern, oder es sind sogar aktuell nur 3,5% Fahrradfahrern in Siegen was Neues zu geben, sondern eigentlich war ja das übergeordnete Ziel, etwas für den Klimaschutz zu tun und langfristig etwas für den Klimaschutz zu tun, das Ziel dahinter. Dass davon aktuell natürlich eine Minderheit in Anführungsstrichen profitiert, ist ein Nebeneffekt.
Jetzt haben Sie als Berufspolitiker sozusagen in der Rolle gesprochen. Da ist das Thema Umweltspur gerade sehr prominent. Mich würde mal interessieren, wie das für den Verwaltungschef ist. Ich sehe da gewisse Analogien. Ja, Sie sind an Entscheidungen beteiligt, die Veränderungen für unsere Verwaltungsprozesse mit sich bringen. Also da können wir auch die Umweltspur nehmen. Das macht uns ja Arbeit. Wenn wir das nicht hätten, blieb die Straße, wie sie ist. Aber da können wir viele, viele andere Themen nennen. Also Veränderungsmanagement ist das Stichwort. Da kann ich mir auch vorstellen, dass da manchmal Dinge gestaltet werden mit einem gewissen Weitblick, wo die Beschäftigten auch nicht sofort begeistert sind. Was ist da so Ihre Erfahrung oder das Rezept? Wie geht man mit solchen Situationen um als Verwaltungschef?
Das Entscheidende ist natürlich wie immer die Kommunikation. Ob es jetzt Kommunikation nach außen zu den Bürgerinnen und Bürgern ist, Kommunikation nach innen. Fast alles, was falsch läuft oder schlecht läuft, hat irgendwo seinen Ursprung an schlechter Kommunikation oder gar keiner Kommunikation. Und ich glaube, es ist immer wichtig, sowohl nach außen hin, aber auch nach innen zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, warum machen wir etwas? Ja, es muss klar sein, dass das nicht irgendwie ein Denkmal ist für den Verwaltungsvorstand oder so, sondern dass es wirklich von Nutzen ist für die Bürgerinnen und Bürger. Und ich glaube, das funktioniert ganz gut, auch wenn wir dann die Ergebnisse ansehen und eben sehen, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt an die Jung-Stilling-Schule denke, die wir saniert haben, was für ein herausragend schönes Gebäude das ist, wo jeder von uns am liebsten sofort sagen würde, da möchte ich auch nochmal zur Schule gehen. So schön ist das von innen, aber auch von außen geworden, was wir da gemacht haben. Und natürlich ist das ein Riesenaufwand für die Kolleginnen und Kollegen aus der technischen Gebäudewirtschaft, genauso wie auch aus der Schulverwaltung und auch aus vielen anderen Querschnittsbereichen, die da alle irgendwas machen müssen. Und es ist eine teure Sache gewesen, die auch unsere Keimerei vor Herausforderungen gestellt hat. Aber ich glaube, man muss dann eben auch vom Ergebnis ausgehen und sagen, Leute, das ist unser Job, für unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger was Optimales, was Gutes zu schaffen. Und ja, das ist unsere Dienstleistung. Da müssen wir auch mal kreativ sein und auch neue Ideen haben. Und da kommt auch immer mal wieder was dazu. Also der Job besteht nicht nur darin, einen vorhandenen Bestand an Arbeitsaufträgen abzuarbeiten, sondern es ist leider so, für jeden Arbeitsauftrag, den wir erledigt haben, kommen 2 bis 3 neue dazu. Und die schieben sich auf eine lange Bank. Und deswegen kann ich auch verstehen, wenn die Kolleginnen und Kollegen da manchmal etwas ungehalten sind mit mir und dem Verwaltungsvorstand und den weiteren Führungskräften. Aber wir wollen ja was erreichen für diese Stadt. Und deswegen, Stillstand wäre eine Katastrophe, auch wenn uns die Finanzen manchmal ein bisschen dazu zwingen. Dann schiebe ich lieber was auf die lange Bank, setze Prioritäten und gucke, dass ich es in einer vernünftigen Reihenfolge abgearbeitet kriege.
Und letzten Endes kann ja dann auch jeder in den einzelnen Bereichen, die Sie angesprochen haben, jetzt bei dem Projekt sagen, ich habe daran mitgestaltet. Und das ist ja wieder was, womit man sich gut identifizieren kann.
Genau das ist das Ziel und es sehen ja auch viele so. Das ist halt, wenn man Bereiche hat, die gerade nicht so gut laufen, wo man unglaubliche Rückstände hat oder so, da geht vielleicht manchmal auch der Blick dafür verloren. Da habe ich auch großes Verständnis für. Und da ist es dann umso wichtiger, dass die Führungskräfte, also ich genauso wie auch Abteilungsleitungen bis auch zur Arbeitsgruppenleitung, Dezernenten, dass die alle irgendwie versuchen, den Mitarbeitern nochmal klarzumachen, ja, das ist unser Job und wir müssen schauen, wie kriegen wir den am besten bearbeitet. Da muss man vielleicht auch mal andere Schritte gehen, andere Prioritäten setzen, vielleicht auch mal, auch wenn das natürlich bei Behörden immer etwas schwieriger ist, einen Arbeitsschritt ausfallen lassen, damit ich vielleicht durch den ausgefallenen Arbeitsschritt wieder ein bisschen näher ans Ziel komme, meinen Aktenberg abzuarbeiten. Aber ja, es ist wichtig, dass wir uns dann auch um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern, wenn so eine Situation auftritt.
Jetzt haben Sie ja als Verwaltungschef oder generell als Verwaltung einige Schwierigkeiten, was Fachkräftemangel angeht. Man muss mit vielen Mitbewerbern mithalten, mit der Industrie, mit anderen öffentlichen Einrichtungen. Wie sehen Sie da aktuell so die Stimmung? Finden Sie, die Stadt Siegen ist gerade attraktiv für Arbeitnehmer?
Also ich würde sogar sagen, wir sind deutlich attraktiver als noch vor einigen Jahren, weil wir wirklich oftmals das auffangen, was sich viele Menschen bei anderen Arbeitgebern aktuell vermissen, beziehungsweise immer stärker vermissen. Ich weiß, dass bei den meisten jungen Menschen das Thema Work-Life-Balance einen ganz anderen Stellenwert hat, als das in meiner Alterskohorte der Fall ist und als das früher sowieso immer der Fall war. Und ich weiß auch, dass für viele das Thema sicherer Arbeitsplatz einen enorm wichtigen Stellenwert hat. Das alles können wir bieten. Wir können vielleicht jetzt nicht die ganz herausragenden Gehälter bieten, obwohl wir auch da deutlich besser geworden sind, als das noch vielleicht vor 15, 20 Jahren der Fall war. Aber wir können gerade dieses Thema Work-Life-Balance, wir können über mobiles Arbeiten, über Homeoffice, über ganz flexible Arbeitszeiten, wie es eigentlich wahrscheinlich kaum ein anderer Arbeitgeber in dieser Stadt hat, können wir wirklich punkten. Und wir merken das ja auch an vielen Blindbewerbungen, an Initiativbewerbungen, an Bewerbungen aus ganz anderen Branchen, aber auch an Bewerbungen aus anderen Kommunen, dass das mittlerweile auch so gesehen wird. Was uns ein bisschen fehlt, das ist insbesondere, wenn es um Führungskräfte geht, da haben wir halt teilweise zumindest sehr wenige Bewerbungen, weil es auch im Umfeld der Stadt Siegen dann wenige potenzielle Bewerber gibt. Das sind dann alles welche, die schon von weiter weg kommen. Da steht dann meistens auch das Thema Umzug noch mit auf der Agenda. Und das ist, glaube ich, für viele dann doch ein Schritt, den sie nicht unbedingt gehen wollen. Und wenn ich dann sehe, wir haben uns gerade bei den Führungskräften oft als Kommunen, aus denen die kommen, wieder welche, die dann schon eher im ruhrgebietsnahen Bereich, im Köln-Bonner Bereich, vielleicht auch im Rhein-Main-Bereich sind. Die haben natürlich auch wieder viele andere Städte drumherum, wo man sich theoretisch bewerben könnte. Mhm. Dann brauche ich nicht den Umzug in eine 100 Kilometer entfernte Stadt noch zu finanzieren, beziehungsweise auch für die Familie. Es ist auch eine Belastung. Ansonsten das Thema attraktiver Arbeitgeber, kann man viele Dinge aufführen. Wir haben auch viel gemacht in der letzten Zeit. Ich denke, da sind wir ganz gut drauf.
Und ich möchte das gerne ergänzen. Jetzt kann der Personalentwickler in mir sprechen. Wir haben dieses Thema natürlich auf dem Schirm. Also auf der einen Seite, was Sie gesagt haben, völlig richtig. Wir haben gerade eine große Beschäftigtenbefragung durchgeführt und da kriegen wir einmal das Feedback, dass die große Mehrheit der Kolleginnen und Kollegen sagen, sie würden sich wieder auf ihren Job bewerben bei uns. Das ist ein ganz großes Lob. Bestätigt das, was Sie sagen. Wir machen ganz, ganz viel richtig. Und das Thema Führungskräfte haben wir auch auf dem Schirm. Wir kennen die Situation und versuchen natürlich auch unsere eigenen Kolleginnen und Kollegen zu fördern, fit zu machen, dass die vielleicht dazu in der Lage sind, die zukünftig frei werdenden Führungsstellen zu übernehmen. Und da haben wir uns jetzt was ganz Neues einfallen lassen, nämlich eine Akademie für Führungskräfte, wo man nochmal ganz systematisch Förderung für die Führungskräfte und auch für die, die sich das vorstellen können, machen. Und das startet dieses Jahr und versucht sozusagen, diese Situation ein bisschen aufzugreifen und zu verbessern. Genau.
Gute Ergänzung, Eckart. Und jetzt schauen wir vielleicht mal noch mit Ihnen, Herr Muß, in die Zukunft, die Stadt Siegen in 10 Jahren. Was darf gerne so bleiben und was darf sich noch ein bisschen mehr ins Positive verändern?
Also erstmal finde ich aktuell wirklich sehr gut, toll, wie viele interessante Jobs wir anbieten können. Das kann vielleicht sogar noch ein bisschen ausgebaut werden, müssen wir mal schauen, weil das macht ja auch einen attraktiven Arbeitgeber aus, ja, dass ich tatsächlich nicht zwingend immer an ein und demselben Arbeitsplatz mit ein und derselben Aufgabe tätig bin, sondern dass ich tatsächlich auch mal völlig unterschiedliche Aufgaben wahrnehmen kann. Mit einer guten Ausbildung kann ich genauso im Sportamt wie in der Marei arbeiten. Ich kann in vielen anderen Verwaltungsbereichen arbeiten. Und das ist, glaube ich, ein ganz besonderes Kennzeichen einer Stadt, gerade in der Größenordnung wie Siegen, wo man in den meisten Bereichen ja auch mehrere Stellen hat. Das müssen wir auf jeden Fall weiterhin sein. Das Problem ist natürlich der Fachkräftemangel. Und da wird ja häufiger davon geredet, dass wir uns vielleicht auf den ein oder anderen Aufgabenbereich konzentrieren müssen in Zukunft. Nämlich da, wo wir pflichtige Aufgaben wahrnehmen, müssen wir das Personal konzentrieren. Und da, wo es eher in den freiwilligen Bereich hineinkommt, müssten wir, wenn wir nicht genügend Fachkräfte bekommen, theoretisch etwas abbauen. Das kann passieren in einigen Bereichen. Ich hoffe aber, dass es nicht passiert. Und deswegen wäre mein Ziel auch wirklich, diese Vielfalt an Aufgaben auch beizubehalten. Das heißt, wir können hier weiterhin die Dienstleistung für den Bürger übernehmen. Das heißt aber, wir müssen die Fachkräfte auch bekommen. Und das ist im Moment, glaube ich, die größte Herausforderung, langfristig gesehen, die Fachkräfte zu halten und neue zu gewinnen. Dafür müssen wir alles tun, um noch attraktiver zu werden, beziehungsweise um das den Menschen noch eher klar zu machen, dass wir ein attraktiver Arbeitgeber sind. Weil, komm noch mal zum Anfang unseres Gesprächs zurück, für viele ist eine Verwaltung immer noch was total Verstaubtes. Das heißt, wir müssen noch mehr zeigen, wie attraktiv so ein Job ist in der Stadtverwaltung Siegen. Wir müssen vielleicht noch viel mehr mit Schülerpraktikanten arbeiten, dass sie auch einfach mal einen Einblick haben und merken, hier arbeiten auch viele junge Leute und die haben auch Spaß an der Arbeit. Und man kann auch durchaus mal, wenn man über den Flur geht, zwischendurch ein Schwätzchen halten und muss nicht immer nur in seinem Büro sitzen die ganze Zeit und auf irgendwelchen Listen Kreuzchen machen oder so, sondern das ist wirklich interessant und attraktiv. Also das erscheint mir eine der wichtigsten Aufgaben. Um das hinzukriegen, werden wir mit Sicherheit noch viel stärker digitalisieren müssen, weil nur wenn wir wirklich perfekt durchorganisiert sind und durchdigitalisiert sind, werden wir dieses Niveau halten können, weil wir mit relativ großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr genügend Fachkräfte insgesamt bekommen werden. Deswegen wird uns die Digitalisierung dabei helfen. Da waren wir schon sehr weit, das wissen wir spätestens seit dem Cyberangriff, dass wir schon sehr stark durchdigitalisiert waren, weil es lief ja fast nichts mehr. Aber das muss noch weiter vorangetrieben werden.
Das ist jetzt so ein bisschen die Innensicht gewesen, wie es verwaltungstechnisch weitergeht. Ich interessiere mich da auch so ein bisschen für außen, was vielleicht auch der Bürger in 10 Jahren hier in der Stadt erleben wird. Und wie sieht da so die Vision aus? Gibt es noch Projekte, wo Sie sagen, möchte ich anstoßen oder ist vielleicht auch schon teilweise auf dem Weg?
Also wir haben natürlich ein ganz massives Problem, was wir seit Jahrzehnten mitschleppen, vor uns herschleppen, was schon vor 30, 40 Jahren nicht viel anders war. Und wo wir jetzt tatsächlich auch dran müssen, das ist unsere Infrastruktur. Die Infrastruktur, was Straßen, was Brücken, was Plätze, was Gebäude anbelangt, was Schulgebäude anbelangt, Turnhallen, genauso wie auch Rathäuser anbelangt. Das stammt alles aus den 50er, 60er, 70er Jahren zum größten Teil. Die neueren Gebäude sind aus den 80er Jahren und alles fängt an zu bröckeln. Da ist ein Sanierungsstau aufgelaufen, obwohl wir zum Beispiel in die Straßen ja schon seit Jahrzehnten zweistellige Millionenbeträge investieren. Schaffen wir es natürlich nicht, alle Straßen mehr oder weniger gleichzeitig oder innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren zu sanieren. Aber es muss einfach mehr werden. Wir haben das gerade in diesem Jahr erlebt durch den unglaublich vielen Regen, die unglaublich viele Flüssigkeit, die in die Straßen eingezogen ist. Und dann hast du 3-mal heftigen Frost, wenn er auch nur kurz war. Die Straßen sind in einem Zustand, wie ich es bisher noch nie gesehen habe, weil alles das, was schon mal geflickt worden ist, das ist mehr oder weniger rausgesprengt worden durch den Frost. Das muss alles wieder neu gemacht werden. Das heißt, wir müssen viel, viel mehr Geld in unsere Infrastruktur investieren. Und das Gleiche gilt natürlich auch für unsere städtischen Gebäude. Für die Schulgebäude, wo wir das zum Glück in den letzten Jahren schon angegangen sind, dass wir nicht mehr so einen kleinen Flickenteppich machen und hier mal an dem Gebäude ein bisschen, sondern wir machen jetzt eher die großen Schritte, Komplettsanierung eines Gebäudes oder ein Komplettanbau an ein Gebäude. Damit kommt man wesentlich besser weiter. Also Infrastruktur sanieren, das wird eines der Hauptthemen sein für die Zukunft. Das ist natürlich jetzt nicht so der große Wurf, ja, weil das wird sowieso erwartet von einer Stadt. Deswegen, mein Credo ist ja immer, es sollen sich alle Menschen in Siegen wohlfühlen. Ich will gar nicht so den einen riesigen Schwerpunkt setzen und dann sind aber viele andere wieder enttäuscht, weil das Thema, ich sage jetzt einfach ein Beispiel, das Thema Kultur interessiert vielleicht gar nicht so viele und trotzdem wollen wir im Kulturbereich was machen. Deswegen müssen wir auch im Sportbereich was machen, im Jugendbereich, im sozialen Bereich und. Mein Ziel ist, dass wir es wirklich schaffen, in allen Bereichen weiterhin auf einem hohen Niveau präsent sein zu können. Dazu müssen wir kreativ sein, dafür müssen wir Geld haben, dafür brauchen wir tolle Mitarbeiter, die eben auch kreativ neue Aufgaben managen.
Und Stichwort Geld, da ist man ja jetzt nicht komplett unabhängig und darf ausgeben, was man will, sondern das hat natürlich dann auch mit der Verteilung an die Kommunen zu tun und die sind, glaube ich, nicht so zu ihrer Zufriedenheit ausgestattet, oder?
Das stimmt leider und das ist ja seit Jahrzehnten so. Nicht umsonst war Siegen von 1993 bis 2022 entweder im Nothaushalt oder hat ein Haushaltssicherungskonzept. Es ist jetzt tatsächlich das dritte Jahr erst in Folge, dass wir kein Haushaltssicherungskonzept fahren müssen. Also wir haben uns so ein bisschen auch an den eigenen Haaren aus diesem Finanzsumpf rausgezogen, aber wir sind natürlich auf Landeszuschüsse angewiesen und die Zeichen sind im Moment schon wieder eher schlecht. Nichtsdestotrotz, man muss auch vielleicht mal ein bisschen weiter denken, das Land investiert ja auch in Siegen. Also wenn ich jetzt an eines der ganz wichtigen Projekte denke, wenn ich nochmal auf das Thema Außenansicht zurückkommen darf, das ist für mich das Thema Siegen Wissen verbindet, dass die Universität viel stärker in die Innenstadt hineinzieht. Das hat viele Aspekte, hat einmal städtebauliche Aspekte, weil da, wo die Uni hinzieht, haben wir mit Sicherheit massive städtebauliche Missstände und das wird durch den Umzug der Universität behoben. Wir haben dort viele versiegelte Flächen, auch das versuchen wir dann in diesem Zusammenhang über städtebauliche Maßnahmen, verkehrliche Maßnahmen deutlich zu verbessern. Wir haben dadurch die jungen Menschen mitten in der Stadt, was natürlich auch wichtig ist für die Geschäfte in der Stadt, für die Gastronomie in der Stadt.
Also vielleicht dann auch später gut qualifizierte Arbeitnehmer, ne?
Das wäre jetzt auch mit so einem Projekt mit vielen jungen Menschen, die zusätzlich in der Innenstadt arbeiten oder studieren, machen wir natürlich die Stadt deutlich attraktiver. Wir schaffen es wieder, Geschäfte anzusiedeln. Wir schaffen neue Gastronomie. Das kann man ja jetzt schon erkennen, gerade im Bereich Kölner Straße und Oberstadt, was sich da in den letzten Jahren schon entwickelt hat. Ja, und vielleicht erzeugen wir so auch eine deutlich stärkere Bindung nach Siegen. Ja, das ist ja was anderes. Wenn ich als Student jeden Tag auf einen harten Berg fahre, das Einzige, was ich da noch machen kann, außer studieren, ist in die Bibliothek gehen oder in die Mensa gehen und am Geldautomaten Geld ziehen. Ansonsten gibt's da, ich glaube, noch ein Buchgeschäft aktuell. Da weiß ich aber auch nicht mehr, ob das jeden Tag geöffnet ist. Also es ist ja viel interessanter, dann meine Erledigungen auch in der Innenstadt durchzuführen. Die Stadt wird attraktiver für die jungen Menschen und vielleicht kann ich so auch noch viel mehr mit Siegen anfreunden und dafür sorgen, dass die Menschen in Siegen bleiben. Und dann sind wir wieder dran als Arbeitgeber.
Das wäre auf jeden Fall sehr wünschenswert, wenn das aufgehen würde. Ja, ich glaube, wir kommen so langsam zum Ende dieser Folge. Und ich würde Ihnen noch, Herr Muss, noch eine Frage stellen, die man auch vielleicht am Anfang hätte stellen können, nämlich wie so ein Tag des Bürgermeisters aussieht. Denn am Anfang sind Sie hergekommen, ich glaube, mit dem E-Bike über die Umweltspur.
Ich fahre nur noch Umwelt.
Von Siegen nach Geisweid. Wie geht's jetzt heute weiter oder die nächsten Tage? Was haben Sie für Termine?
Terminkalender eines Bürgermeisters ist anders, als die meisten das denken. Ja, die meisten denken ja wahrscheinlich schon, dass ich auch relativ viel in einem Büro sitze, an einem Schreibtisch sitze und irgendwas lese, studiere, diktiere. Und so, das ist tatsächlich ein ganz kleiner Prozentsatz meiner Tätigkeit. Die Tätigkeit besteht tatsächlich im Wesentlichen darin, an Meetings, an Sitzungen teilzunehmen, Gespräche zu führen, wo es um wichtige Entscheidungen geht, die für die Stadt zu treffen sind oder eben auch mit Investoren zu sprechen, mit Menschen, die ein Anliegen haben. Ich mache ja keine Bürgersprechstunde in dem Sinne, aber jeder, der einen Termin bei mir haben will, kriegt einen Termin. Das heißt, ich habe auch am Tag eine ganze Menge Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern, manchmal am Telefon, manchmal aber auch bei mir im Büro. So, und diese Woche steht die letzte Ratssitzung vor der Sommerpause an. Das ist am Mittwoch dann. Da geht es um einige Themen, die jetzt auch wirklich entscheidungsbedürftig sind, weil während der Sommerpause finden in aller Regel keine Sitzungen statt, weil ja viele auch in Urlaub sind. Deswegen, sonst gibt es nicht vorhersehbare Mehrheitsverhältnisse. Das ist also im Anliegen aller Fraktionen, dass wir dann erst im August wieder einsteigen, Ende August in den Sitzungsbetrieb. Dafür sind dann gerade der ganze Mittwoch und auch morgen wird einiges an Beratungen dafür draufgehen. Heute Abend sind dann Fraktionssitzungen, nicht nur von meiner Fraktion, auch von den anderen Fraktionen, die sich alle wahrscheinlich um die Ratssitzung im Wesentlichen drehen werden. Morgen ist noch eine Zweckverbandsversammlung der Sparkasse. Also die Abende sind im Moment ganz gut gefüllt und dann wird es schlagartig ab nächsten Montag ruhiger, wenn die Sommerferien anfangen. Das ist immer eine ganz nette Zeit für einen Bürgermeister. Dann sind das fast nur noch die internen Termine, auch ab und zu natürlich noch Bürgergespräche, aber ansonsten so größere Termine, wo ein Bürgermeister vielleicht eine Rede hält oder ähnliches, die finden in Sommerferien kaum statt.
Sind Sie dann auch im Urlaub, wenn ich diese private Frage noch stellen darf, und wo geht's hin?
Ich bin tatsächlich in der ersten Woche nach den Sommerferien Urlaub. Da habe ich zum Glück noch keine Sitzung anstehen. Und dann geht's nach Südtirol zum Wandern.
Mit der Family?
Mit meiner Frau. Die Kinder, die machen ihr eigenes Ding.
Die haben da keine Lust mehr drauf.
Nee, das stimmt gar nicht. Die würden mit Sicherheit sogar mitkommen, könnte ich mir vorstellen.
Okay, ist jetzt nicht als Einladung zu verstehen. Herr Muß, vielen Dank für das Gespräch und viel Erfolg in Zukunft. Dass einige Projekte, die wir heute besprochen haben, weiter vorangetrieben werden. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Und danke dir, Eckart, natürlich auch.
Ja, vielen Dank.
Ich sage auch danke. Gerne wieder irgendwann mal.
Das machen wir.
Bis dahin, tschüss.
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 Das war Flurfunk. Der Personalentwicklungspodcast der Stadt Siegen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.